Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier bin ich, euer Hans Spiegel. Das Ganze ist Tagebuch eines Pfarrers. In Wirklichkeit ist es einfach das Tagebuch von Hans Spiegel und eine rein private Geschichte, die mir einfach gut tut. Ich mag das. Ja? Also, worum geht's heute? Das ist ein bisschen so ein Vorspruch. Ich notiere ja ständig wirklich Sachen und schreibe dann auch so tagebuchmäßig, was passiert ist und so weiter und so fort. Und das ist erst einmal etwas, was ich Ihnen raten möchte. Und zwar sind Sie einfach ein Grund, dann dauert Ihr Leben länger. Wirklich. Also psychologisch ist es so, ob was lang dauert oder kurz dauert, hängt zuerst einmal vom Stresszustand ab. Erinnern Sie sich an Schularbeiten, die Sie geschrieben haben? Wie schnell sind diese 50 Minuten vergangen im Vergleich zu einer unglaublich langweiligen, keine Ahnung, Physikstunde, wo irgendjemand vorne steht und da eine Formel auf eine Tafel aufschreibt, die man eh nicht versteht? Also da sehen Sie schon die Unterschiede. Und das Zweite ist, viele Leute sagen, wenn man älter wird, dann beginnt die Zeit zu rasen. Wo ist die Zeit hingekommen? Das hat etwas damit zu tun, je mehr neue Eindrücke wir bekommen, desto länger erscheint uns die Zeit. Und der große Vorteil eines Tagebuchs besteht darin, dass Sie dann bemerken, dass pausenlos was Neues passiert. Also ich komme nicht einmal mit zwei DIN A4 Seiten an einem normalen Tag aus, oder muss wirklich nichts passieren. Und dann sind zwei DIN A5 Seiten gefüllt mit ganz neuen Dingen, über die es sich nachzudenken lohnt, die neue Erlebnisse sind, wo wieder was Neues passiert ist. Und dadurch dauert so ein Tag für mich irrsinnig lange. Deswegen keine blöde Idee, wenn Sie sich irgend so ein Notizheftel kaufen. Man kann gerne mit A6 anfangen, das sind die ganz kleinen, die gehen auch in die Brusttaschen problemlos hinein und dann einfach einen Kugelschreiber, den Sie immer dabei haben, und dann schreiben Sie. Und dann kann das natürlich so auswachsen wie bei mir, also mit einem ganzen tollen japanischen Papier. Eine Tomoe River heißt es, nebenbei bemerkt, und Füllfedern verschiedenster Tinten und Farben drinnen und Breiten, und das wird dann so ein bisschen, also ich würde niemals von mir sagen, dass ich künstlerisch zu irgendwas befähigt bin, aber es schaut dann auch ganz schön aus, so eine Tagesseite. Also das ist nicht so, gell? Das hat was. Das ist ein kleiner Ratschlag. Und was ich Ihnen heute erzähle, ist manchmal das Erste, was mir unter diesen ganz vielen Dingen dieses Tages passiert ist und ich erlebt habe. Das ist so eine Geschichte, dass ich immer gerne in die sogenannten Losungen hineinschaue. Das ist so eine typisch evangelische Geschichte. Da gibt es einen Haufen von ausgesuchten alttestamentlichen Sätzen. Die werden einmal im Jahr ausgelost, also für jeden Tag, was weiß ich, für den 1. Mai, und dann wird das ausgelost, da ist dann das und so weiter und so fort. Und dann gibt es immer einen zweiten Satz dazu aus dem Neuen Testament, aber muss nicht sein, kann auch zum Beispiel ein Liedtext sein oder so, der irgendwie hoffentlich zu dem alttestamentlichen Text passt. Und dieser Text heute ist total faszinierend, ist ein ganz kurzer Satz aus dem Buch Josua, ziemlich vorne in der Bibel drinnen. Der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel und auf Erden. Ist doch cool, oder? Sie werden ihn jetzt wahrscheinlich so verstehen, ja, Gott halt eh überall, passt schon. In Wirklichkeit ist das sehr, sehr viel komplexer. Erstens, sagen wir, Josua, das ist alt. Also Josua ist der Typ, der nachdem Mose gestorben ist, dann die Einwanderung dieser Flüchtlinge aus Ägypten in Israel, im späteren Israel, heutigen Israel, organisiert und leitet und so weiter und so fort. Und sie treffen dort auf eine Bauernkultur, und aber auch schon Städte, sehr hochentwickelte Städte, berühmt-berüchtigt Jericho, und kommen in eine andere Welt hinein. Und offenkundig haben sie einen ganz gewaltigen Schock, weil sie dort auf eine völlig andere Religion treffen. Und nona, was brauchen Bauern? Gerade in der Gegend, genau, sie brauchen einen Regen, damit die Erde wächst. Und deswegen haben die dort zwei Hauptgötter, die Typen. Das eine ist der Baal. Und der Baal ist der, der es regnen lässt. Oder ist teilweise der Regen selber und so. Oder die Wolken und so. Ist es also ziemlich oben, so im Himmel quasi. Lässt er das oben regnen, das Wasser. Und unten ist die Astarte. Und das ist die Erde, schlicht und ergreifend. Und der Baal und die Astarte schnackseln miteinander. Also haben Sex miteinander, wenn es regnet, nun, und dann klingt für Kinder, sprich, es wächst was, Getreide und Grünzeug, Gemüse und so weiter und so fort. Jetzt kommen die dorthin, jetzt gibt es eine offenkundig große Frage, diese Typen, die da aus der Steppe, teilweise Wüste daherkommen, und fragen sie jetzt, naja, die fahren ja ganz gut mit die zwei Götter, sollten wir uns dem jetzt nicht anpassen und sagen, okay, herzlichen Dank, Jahwe und so, aber du bist offenkundig ein Wüstengott, so mit Dornbusch und Berg in der Wüste und so weiter und so fort. Wir nehmen an, du warst voll cool, dass du uns bis hierher gebracht hast, aber du kehrst ja in die Wüste. Und dieser Satz ist jetzt ein ganz spannender Protest dagegen. Ne? Der sagt, Leidl, Jahwe ist eben nicht nur ein Wüstengott, den ihr abschütteln könnt, sobald ihr im fruchtbaren Land drinnen seid, sondern der, das ist ein gigantischer Sprung im Denken. Der ist sowas von spannend, der ist jetzt auch da. Also das ist, der erste Satz ist einfach nur, der ist jetzt auch da. Okay? Auch wenn ihr das jetzt nicht kapiert. Und der ist sogar dort im Himmel, das heißt im Urzustand eigentlich eher in den Wolken, im Regen und so weiter und so fort. Und im Land, in diesem Fall im fruchtbaren Land, der ist überall. Wahnsinn. Ne? Und das ist jetzt eine unglaublich spannende Geschichte, weil es natürlich in unserem Leben genau diese Situationen gibt. Also man kommt in eine neue Situation und dann fragst du dich, wo ist Gott? Wenn es eine bedrückende Situation ist, ihr wisst ja, wir haben ein paar gesundheitliche Probleme, da komme ich sozusagen in ein neues Land, zum Beispiel der Augenklinik im Landeskrankenhaus in Salzburg. Wo ist jetzt Gott? Ja, also da kannst du natürlich ganz leicht sagen, ja, wahrscheinlich der Primarius ist dort der Gott. Ich habe den noch nicht kennengelernt, werde ihn höchstwahrscheinlich kennenlernen. Man sagt ja Primarii gerne nach, also Chefärzten gerne nach, dass sie einen gewissen Gotteskomplex haben, weil sie auch von allen immer so verehrt werden. Vielleicht ist das jetzt Gott. Ja, da hier im Boot Ischl, also so richtig so irgendwie der lutherische Gott halt und so weiter und so fort. Wo ist Gott? Und jedes Mal, wenn du in eine völlig neue Situation kommst, in ein neues Land kommst, das ist wohl eher gemeint ein Land der Seele, dann musst du einfach lernen, dass du deinen Gott, den es wirklich gibt, der ist auch da. Okay? Das ist ja eine ganz große Problematik, wenn die Kinder der Frommen sozusagen aus der Provinz nach Wien studieren gehen und dann plötzlich nicht mehr am Sonntag in die zur Messe gehen, sondern dann plötzlich langhaarig sind, einen Joint rauchen und Mutter Natur verehren und irgendwie in der Studentenpolitik der Grünen Partei sind, dann kriegen die Eltern einen Schock und die Kinder sagen natürlich dann, naja, wir haben diese Provinzverhältnisse, diese furchtbaren Einschränkungen hinter uns gelassen, sind jetzt ganz andere Leute. Na, du musst diesen einen Gott immer mitnehmen, weil es nur einen gibt. Ja, also das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Du kommst ständig in ein neues Land. Und ständig muss ich diese Frage stellen. Dazu kommt generell die Frage, wo ist Gott? Und diese Frage ist in der Antike natürlich sehr einfach beantwortet worden. Der war im Tempel, in der Zelle. Ja, unser Wort Zelle, Gefängniszelle, Mönchszelle, die kommt davon vom Einschluss. Und man hat die Götter eingeschlossen. Hinter den schönen Säulen des griechischen Tempels steht eine massive Mauer mit einem Glantierl vorn, weil man damit erreichen wollte, dass man sich dem Gott immer gut präsentieren kann. Also du gehst vorher Boden und parfümierst die und die Ägypter haben sich dann noch geschminkt, also gerade die Männer, das war ein vernünftiges Volk, Frauen sind eh die Schönen, die brauchen nicht viel Schminke, aber als Mann, wie schaust du aus, dann musst du dich schon ein bisschen schminken, dass du nach Hause ausschaust. Also Eyeliner auf jeden Fall, die haben den Eyeliner erfunden. Und dann gehst halt dorthin und bist ganz fesch und schön und gewaschen und kampelt und bürstelt und Zähne geputzt und alles und bist ganz fromm und so weiter und so fort. Und der Gott vorhin denkt sich, ja, der Hans ist ordentlich, also allein wie der schon ausschaut, wenn der mir jetzt, was weiß ich, um eine reiche Ernte bittet, dann mache ich das, weil das ist ein ordentlicher. Dann gehe ich aus und sobald mir der Gott nicht mehr sieht, kann ich mir aufhören wie sonst was, weil mir ja der Gott nicht sieht. Also die Antike hat Götter gefunden und in Zellen eingeschlossen und genau gewusst, wo der Gott ist. Wenn Sie einmal die Chance haben, in Jerusalem zu sein, ich hatte einmal die Chance, man sollte vielleicht nur einmal dort sein, weil dort drehen einfach alle durch innerhalb kürzester Zeit, der ist für Religion unterwegs, dann gibt es also diese Sicherheitsschleuse und dann gehst du hinein zum Platz vor der sogenannten Klagemauer. Dieses Wort ist an sich schon vollkommen antisemitisch. Das ist keine Klagemauer, das ist der Western Wall, also die westliche Mauer. Und das stimmt auch, weil es also die nach Westen gerichtete Mauer des alttestamentlichen Tempels ist. Das ist das Einzige, was sozusagen richtig übrig geblieben ist. Vom alten Tempel ist halt diese Stützmauer, oben ist dann das Plateau. Schaut so aus wie die Akropolis, also in Wirklichkeit ist das eine Akropolis, eine Hochburg, da baust Mauern und schützt das auf und aus der Fläche und oben stellst du einen Tempel hin. Und von dem Tempel weiß keiner mehr, wo der war. Und deswegen, das bleibt noch, und dort steht eine ganz tolle Tafel. Da steht also Western Wall, also das Hebräische habe ich nicht lesen können, aber das Englische kann ich natürlich lesen. Und dort steht, da muss man sich ordentlich aufführen, da darf man nicht rauchen, darf man nicht trinken, muss man ruhig sein und freundlich sein und so weiter und so fort. Denn hier ruht der Geist Gottes immer. Und das ist eine tolle Geschichte zu sagen, okay, wir haben dabei schon gelernt, dass man Gott nicht mehr in den Tempel einschließen kann, dass der echt überall ist, aber hier hat er versprochen, immer zu sein. Und deswegen ist er auch immer da. Hier ruht der Geist Gottes immer. Das ist eine schöne Sache, eine tolle Kombination aus der alttestamentlichen oder antiken Vorstellung, dass man Gott irgendwo einschließen kann, dann kann man ihn dort besuchen, und der Tatsache, dass man jetzt weiß, nein, der ist weltweit. Also das zum Beispiel im Himmel und auf der Erde. Cool. Jetzt gibt es dabei ein kleines Problem für die Christen. Deswegen heißt eben dieser Podcast, wo ist der Gott der Christen? Dazu erzähle ich Ihnen eine ganz kurze Geschichte, eine ganz tolle. Mein Sohn war, weiß ich nicht, 3, glaube ich. Die Kleine, die Lea, war noch nicht auf der Welt. Wir waren irgendwo in Urlaub in der Steiermark. Und ich gehe da so mit Michi spazieren, war Sonntag, und war die katholische Kirchentür war offen, und Orgelmusik und Gesang hat raus, es kommen noch sogar Leute gesehen, die dort gestanden sind, das ist eben alles schon über 30 Jahre her, und da waren vor allen Dingen auch viele, viele Urlauber, die damals noch sogar eine Kirche besucht haben, ein geradezu unfassbarer Vorgang. Menschen, die eine Kirche besuchen, kann man sich auch nicht mehr vorstellen, vor allen Dingen im Urlaub. Und der Michi hat da total gestrahlt, nicht jeden Sonntag Kirche miterlebt, und hat er so hineingeschaut und gesagt, nein, ja, haben uns da ein bisschen dazugestellt, und dann ist ihm Fahrt geworden, weil es waren ihm auch zu viel Leute drinnen, das muss man ganz ehrlich sagen, so ein 3-jähriges Kind, und das steht in einer Masse von Leuten, das hält der 3-Jähriger nicht wirklich lang aus, und gesagt, jetzt gehen wir wieder, gut, gehen wir wieder. Und ein, zwei Tage später, unter der Woche halt, sind wir wieder an der Kirche vorbeispaziert, und Michi wollte wieder hineinschauen, wir schauen hinein, war der Raum dunkel, wo außer uns keiner drinnen. Der Michi schaut sich so um und ich war irrsinnig neugierig, was sagt er jetzt? Katholische Kirche, Bilder, Statuen und so weiter und so fort, hat er ja von uns nicht gekannt. Schaut er mich an und sagt, Gott ist nicht da. Ganz spitze Nebenbemerkung, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Kinder alles wissen, alles, wirklich alles wissen in Bezug auf Theologie und Glaube. Und Theologie primär dazu dient, dem Menschen nach der Pubertät und Adoleszenz, der alles vergessen hat, irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig, die Dinge wieder beizubringen, die man als Kind eh schon gewusst hat. In der Tat ist das evangelische, die evangelische Antwort darauf, wo Gott ist. Nicht in der Kirche, weil die Kirche eben dann nicht mehr heiliger Ort ist, sondern geheiligter Ort durch die feiernde Gemeinde. Der Glaube der Gemeinde macht irgendeinen Raum zur Kirche, kann ihn bestätigen, wie auch am Hochkönig irrsinnig lang im Keller der Volksschule Gottesdienst gehalten waren, unglaublich schöne Gottesdienste, weil dort hatte ich eine ganz, ganz, ganz liebe Truppe von Leuten, es waren traumhafte Leute, alle schon alt, weil das waren alles Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das waren wunderbare Gottesdienste da im Keller der Volksschule. Es war wirklich super. Das hat geklappt. Das war ein Traum, meine Lieben. Dann ist es Kirche, weil Christus in der Mitte der feiernden Gemeinde ist. Das heißt, wo ist Gott? Gott ist ganz einfach dort, kann man sich ans Johannesevangelium anhängen, wo Menschen den Willen Gottes tun, wo sie miteinander freundlich umgehen, wo sie christlich miteinander umgehen, wahrlich und wahrhaftig christlich. Dort ist Gott. Er ist nicht dort, wo goldene Statuen stehen. Er ist nicht in der super architektonischen evangelischen Kirche mit einer wunderbaren Altarbibel. Also kann er schon, wenn er will, weil man kann Gott keinen Vorschrift machen. Aber er ist mit Sicherheit, und da nehme ich jetzt das jüdische Element der Westmauer auf, er ist mit Sicherheit immer dort, wo Menschen einander zugewandt, wirklich freundlich und bestärkend umgehen. Dort ist er mit Sicherheit. Einen gesegneten Abend uns allen.